Ja, vielen Dank euch. Herzlichen Dank auch dafür, dass ihr uns zugesungen habt, wo der Sieg zu finden ist. Gott ist mein Sieg, ich kann nach vorne sehen. Das tut gut, seine Nachricht, gerade in dieser Woche der Leichtathletik-WM, EM in Helsinki. Betty Heidler, tut mir ja leid, als Goldmedaillenkandidatin gehandelt, Hammerwerferin, die Beste in Deutschland, Platz 16, völlig abgeschmiert. Es gab noch andere Niederlagen in dieser Woche, davon reden wir lieber nicht mehr. Aber es steckt so in den Menschen drin, immer so einen Spitzenplatz zu kriegen, so nach vorne zu gehen und nach vorne zu kommen, Rekorde zu erringen. Irgendwie hat der Mensch immer das Gefühl, ich möchte mehr erreichen, Ziele erreichen, die weiter sind, wie sie bisher erreichbar waren. Da geht's um Medaillen, da geht's um Top-1-Plätze, da geht's um musikalische Höchstleistungen, Charts und immer wieder nach vorne zu gehen. Das Gute ist bei Europameisterschaften, man kann in 2 Jahren in der Leichtathletik wieder antreten. Oder Olympia, die Olympischen Spiele kommen jetzt dann im Ende Juli. Auch da gibt es Chancen, Goldmedaillen zu holen. Also wir können nochmal eine neue Chance ergreifen. Es ist nicht so dramatisch, dass man sagen müsste, auf alle Zeit das Gesicht verloren. Aber es gibt einen Spitzenplatz, der ist für alle Zeiten festgelegt. Der ist belegt und da gibt's überhaupt nichts mehr daran zu rütteln. Ein Platz, eine Nummer eins, die ihm keiner mehr streitig machen kann. Nun, dafür gibt's keinen Eintrag im Guinness-Buch. Da gibt's auch keine Veröffentlichungen von irgendwelchen Charts, um ausrechnen zu können, wo liegt denn der Unterschied zu Platz 2? Wie weit ist der denn jetzt vorne? Oder Platz 3 ist. Man kann es nicht nachprüfen. Das Komische ist auch, ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich anschickt, diesen Platz streitig zu machen. Das darauf anlegt, zu sagen, jawohl, ich möchte den übertrumpfen. Den zeige ich es mal. Ich pulverisiere diesen Rekord. Ich möchte unbedingt auf diesen Spitzenplatz. Okay, es gibt auch keinen Pokal dafür. Es gibt nicht mal so einen Rotkreuz-Anstecker oder sowas. Auch keinen Orden vom Hosenband oder sowas. Nee, es gibt einfach nur die Tatsache, habe ich's oder habe ich's nicht? Bin ich auf dem Spitzenplatz oder komme ich dahinter? Okay, ich weiß, man soll ja über Tote nichts Schlechtes reden. Aber es ist auch so, wenn der selber das schon so veröffentlicht, warum soll man dann verstohlen um den heißen Brei rumreden? Der ist, nicht stolz darauf. Aber er hält auch nicht hinterm Berg. Deswegen Top 1, Anführer, Spitzenreiter der Charts. Begrüßen Sie mit mir. Herzlich willkommen. Trommelwirbel. Top 1, der schlimmste aller Sünder, Paulus. Rabbi. Spitzentheologe. Eifriger Missionar von Gottes Gnaden. Der gibt den Platz nicht mehr frei. Da ist er drauf, schon seit 2000 Jahren nahezu, und kommt dann nicht mehr runter. Ich möchte Ihnen vorlesen, wie Paulus das beschrieben hat. Also es ist er selber, der das sagt. Da redet niemand Schlechtes über ihn. Er selber begründet diesen Spitzenplatz. 1. Timotheus Kapitel 1, 12 bis 17. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste. Wörtlich der Erste. Die Nummer eins von allen. Er schreibt es in der Gegenwartform. Er sagt nicht, früher war ich mal der Spitzenreiter. Ich bin Nummer 1. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Ehre und Ruhm gehören Gott allein, dem ewigen König, dem Unsichtbaren, der nie stirbt und der allein Gott ist in alle Ewigkeit. Amen. Also das Amen sagt Paulus, das war nicht Ende der Predigt. Paulus war ein Aufsteiger. Also es ging ja schon richtig, richtig klein los. Er wollte schon als Junge irgendwie so Spitzenreiter werden, aber bestimmt nicht Spitzensünder. Das war nicht so seine Absicht. Er wollte Theologe werden und hat das auch mit viel Eifer und mit viel Talent so als Lebensziel verfolgt. Saulus ist in Tarsus aufgewachsen. Im jüdischen Glauben seiner Eltern wurde er erzogen. Und die haben ihm auch irgendwie vermittelt, dass er darauf stolz sein konnte, zu diesem auserwählten Volk Gottes zu gehören. Das ist was Besonderes. Deswegen haben sie ihren Sohn nach dem ersten israelitischen König Saul benannt. Gleichzeitig wuchs der junge Saul auch in der griechisch-römischen Umwelt dieser Stadt Tarsus auf. Deswegen hat er auch das römische Bürgerrecht bekommen. Er war römischer Bürger von Geburt an. Und aus diesem Grund haben ihm die Eltern noch einen zweiten Namen verliehen. Paulus, sagten sie zu ihm. Also egal wohin du kommst, lieber Saulus oder lieber Paulus, du kannst mit dem römischen Namen auftreten und du hast auch einen lateinischen Pass. Paulus, beide Möglichkeiten stehen dir völlig offen. Der jüdische Glaube spielte für diesen jungen Saul oder Paulus eine große Rolle. So entschloss er sich, nachdem er bereits den Handwerkerberuf Zeltmacher sich ausbilden ließ und gelernt hatte, in Jerusalem ein Theologiestudium aufzunehmen, hat sich eingeschrieben bei dem Spitzenprofessor Gamaliel und gehörte dann fortan zu dieser jüdischen Gruppe der Pharisäer an. Das waren jetzt keine Extremisten. Es waren eher so äußerst konsequente Leute. Es waren aber keine Leute, die jetzt unbedingt darauf angelegt haben, andere ans Messer zu liefern. Der Gamaliel selber, sein Chef, sein Professor, war eher so eine ausgleichende Persönlichkeit. Er versuchte immer, Frieden zu stiften, zu vermitteln in alle möglichen Richtungen. Und er wollte auch den Paulus, seinen jungen Studenten, in diese Richtung prägen. Die Pharisäer erfreuten sich im Volk bei etlichen auch großer Beliebtheit, weil sie durch ihre Lehren und ihre Festlegungen für Klarheit sorgten. Die haben genau festgelegt, was ist richtig und was ist falsch. Wenn man sich also der Lehre der Pharisäer angeschlossen hat, konnte man sich wie so einem Handbuch durchs Leben entlanghangeln und konnte in jeder Situation genau ablesen, bin ich noch drauf oder bin ich daneben mit dem, was ich gerade an Leben habe. Sie haben auch festgelegt, diese Gruppe der Pharisäer, dass es auf keinen Fall sein kann, dass dieser junge Rabbi, in Anführungszeichen, Jeschua von Nazareth, der Messias sei, der von Gott versprochene Retter, Gottes Sohn schon überhaupt nicht, sondern dieser Jeschua, dieser Jesus, wurde zu Recht hingerichtet. Der wurde zu Recht am Karfreitag damals in dieser Passahzeit umgebracht. Nun hat sich aber Paulus irgendwann mal in seiner theologischen Karriere mehr und mehr von seinem Professor entfernt. Er hat dann mehr und mehr die Richtung vertreten, dass man diese Gotteslästerer, diese Nachfolger, diese Freunde und Schüler von dem Jeschua von Nazareth verfolgen musste. Man musste die auslöschen. Man darf nicht einfach nur zugucken, bis sich diese Sekte wieder von selber auflöst, sondern man muss dieser Richtung energisch entgegentreten. Im Keim muss man diese falsche Lehre bereits ersticken. Das Feuer muss gelöscht werden, dann, wenn es noch klein ist. Wenn die ganze Hütte mal brennt, ist es zu spät, da hilft auch keine Feuerwehr mehr. Deswegen will er jetzt bereits alles dran setzen, dass jeder Christ, jeder, der nur irgendwie in diese Richtung sich entschieden hat, weggeräumt wird, aus dem Weg gebracht wird. Die Christen müssen bekämpft werden, verfolgt und eingesperrt. Und selbst die Todesstrafe ist für den jungen Studenten Saul ein legitimes Mittel, diese Richtung zu verfolgen, um dem christlichen Unwesen Einhalt zu gebieten. Und jedes Mal, wenn er einen weiteren Christen ans Messer liefern konnte, erfüllte ihn das mit einer inneren Genugtuung, einer Befriedigung. Jawohl, wieder einer weniger. Ich hab's wieder einem gezeigt. Und er sah auch mehr und mehr, wie sich seine Richtung durchgesetzt hat gegen den Professor Gamaliel. So hat er sich vom Hohen Rat die Autorität schriftlich bescheinigen lassen. Er darf überall hinreisen, um die Christen ans Messer zu liefern. Auch mit Gewalt, auch unter Androhung und Vollstreckung der Todesstrafe. Er hat die schriftliche Legitimation. Und so konnte er selbst noch im fernen Damaskus, was nun wirklich nicht mehr zu Israel gehört hat, Razzien durchführen. Die christlichen Versammlungen meistens im Untergrund bereits aufstöbern und die umbringen. Es war erlaubt. Und darin fand dieser Student Paul oder Saul oder wie auch immer, er fand hier drin seine Mission. Das war seine Berufung. Überall, wo die Christen sich aufhalten, ihnen den Garaus zu machen. Er will sie endgültig fertig machen, bis keiner von diesen Irrlehrern mehr übrig ist. Und in verblendeten Hass umgibt diesen jungen Theologen fortan eine Aura des Todes. Fanatismus. Die Tötung von Stephanus, dem christlichen Aktivisten, stimmt er zu. Die bringt er voran, unterstützt sie. Natürlich würden wir heute diesen Heißsporn Paulus als einen Extremisten, als einen Fanatiker einordnen. Für ihn allerdings war seine Haltung nur konsequent. Er war einer von denen, die nicht einfach nur reden und zugucken, sondern die einschreiten, die kämpfen für ihren Glauben. Er setzte in seinem Verhalten alles daran, Gott zu gefallen und ihm zur Ehre sein Leben zu führen. Er wollte in Gottes Auftrag seine Karriere betreiben, bei Gott aufsteigen, bei Gott vorankommen. Ja, und dann kam es zu diesem Ereignis bei Damaskus. Das hat alles auf den Kopf gestellt und ihn wirklich als blindwütigen Fanatiker entlarvt. Wie muss es einem Menschen gehen, der auf einmal feststellen muss, alles, was er bisher getan hat, geschah in der falschen Richtung. Da haben sich alle Werte auf einmal von dem Paulus umgedreht. Seine ganze Lebensenergie der bisherigen Laufbahn lief in die falsche Richtung. Seine ganze Leidenschaft, seine ganze Mission war ein einziger Irrweg, dem er in seinem Fanatismus aufgesessen ist. Das war für ihn nicht nur peinlich, einsehen zu müssen, dass er bisher falsch lag. Das war für ihn geradezu ein traumatisches Erlebnis. Alles verkehrt. Und wie kann er jemals diese Augen des sterbenden Stephanus aus seinem Kopf verbannen? Der kriegt dieses Bild nicht mehr los. Oder Beistand, als er unter dem Steinhagel seiner Gesinnungsgenossen umgebracht worden ist, wie er sich diebisch gefreut hat, dass es einer weniger war. Gerade noch strahlten diese Augen des jungen Gemeindediakons, als sie diesen offenen Himmel gesehen haben und Jesus, der ihn erwartet, und im nächsten Moment starrten die Augen tot ins Leere. Das hat sich festgebrannt. Da gibt es keine Löschtaste für dieses Bild. Und ich kann es mir vorstellen, wie er mit dieser Szene nachts im Schlaf aufschreckt, wie ihn Albträume plagen. Und er wird es immer und immer wieder hören, wie Stephanus angesichts seines Todes noch für seine Mörder, noch für den jungen Studenten Saul gebetet hat. Paulus empfindet den Tod von diesem jungen Mann als Genugtuung und er applaudiert innerlich. Er lächelt selbstzufrieden, dass nun wieder einer weniger diese gotteslästerliche Theologie ausbreitet. Und irgendwann haben sie auch mal den letzten ausgelöscht. Aber dann bei Damaskus hat er gemerkt, das war der schlimmste Fehler überhaupt. Das war nur ein Beispiel aus seiner Karriere als Christenverfolger. Er erzählt etliche Jahre später dem König Agrippa in einem Verhör folgenden Worten über diese Zeit. Und da merken wir, wie sie nie mehr losgelassen hat, was er angerichtet hat. Er sagte dem Agrippa: Früher glaubte ich, alles, was in meinen Kräften steht, tun zu müssen, um den Anhängern des Jesus von Nazareth Einhalt zu gebieten. Von den Anführern des jüdischen Volkes dazu bevollmächtigt, ließ ich viele Gläubige in Jerusalem verhaften. Wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ebenso gegen sie. Oft ließ ich sie in den Synagogen auspeitschen, weil ich sie dazu bringen wollte, Christus zu verfluchen. Ich bekämpfte sie mit solcher Erbitterung, dass ich sie sogar bis in weit entfernte Städte im Ausland verfolgte. An die Gemeinde in Galatien schreibt er, ebenfalls viele Jahre später, dass er alles getan hat, seinen Lebensauftrag darin gesehen hat, die Christen zu vernichten. Im Philipperbrief, wieder Zeit später, beschreibt er sich als ein Verfolger der Gemeinde. Hier im Timotheusbrief, kurz vor dem Lebensende, das sind beide Timotheusbriefe entstanden, bezeichnet er sich als ein Lästerer, Verfolger und Gewalttäter. So tief steckt ihn drin, dass er das nicht mehr losgekriegt hat. Und wie muss Jesus erst das Herz geblutet haben, als er diesen Saulus auf seiner Mission gesehen hat? Wie musste es Jesus geschmerzt haben, mitzuerleben, wie Menschen seiner Gemeinde, Glieder seines Leibes, seine Braut, wie sie in der Offenbarung beschrieben wird, die er über alles liebt, von diesem Saulus verachtet, gequält und bis aufs Blut bekämpft wird. Jesus identifiziert sich doch völlig mit seiner Gemeinde. Bei Damaskus sagt Jesus schließlich zu diesem Paulus: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gegen ihn selber richten sich diese Attacken, die Paulus angezettelt hat. Wie muss es Jesus wehgetan haben? Wie würden Sie, meine Herren, reagieren, wenn so mit Ihrer geliebten Ehefrau, mit Ihrer Verlobten oder mit Ihrer Freundin umgesprungen würde? Würden Sie nicht alles tun, um diesen Kerl umzubringen? Wenn er Ihre Frau vergewaltigt? Würden Sie nicht alles tun, bis ans Lebensende dafür einzustehen, dafür zu kämpfen, dass der irgendwo mal erwischt und verhaftet wird, um ihm der rechtmäßigen Strafe zuzuführen? Würden Sie nicht alles tun, dass der endlich mal aus dem Verkehr gezogen wird? Das ist das Gefühl, was Jesus haben muss, wenn er den Saul treiben sieht mit seiner Braut. Jesus stellt sich diesem Fanatiker in den Weg. Er lässt ihn auch kräftig auflaufen bei Damaskus. Er stoppt Paulus völlig abrupt. Aber was jetzt kommt, ist so unnormal, so in menschlichen Kategorien gar nicht nachvollziehbar. Ich würde doch erwarten, wenn er jetzt schon mal gestoppt wird, jetzt muss sich doch irgendwo der Boden unter ihm öffnen und diesen Gauner verschlingen. Oder Jesus straft ihn jetzt mit einer tödlichen Krankheit, dass der nie mehr froh wird. Oder rückt eine andere schreckliche Strafe. Ja, so wie in den griechischen Götter- und Heldensagen der Prometheus bestraft wird. Der hat nur seinen Göttern, dem Zeus, das Feuer geklaut und den Menschen gegeben. Und was der jetzt an Strafe kriegt, ist für unsere Vorstellung unbeschreiblich. Jetzt wird er an einen Felsen gekettet und jeden Tag kommt jetzt ein Adler geflogen und und pickt dem Prometheus ein Stück aus dessen Leber heraus. Aber Prometheus darf nicht sterben. Hunderte von Jahren hängt er an diesem Felsen, angebunden, angekettet. Und die Leber wächst nach. Am nächsten Tag war die Wunde wieder verschlossen. Und er hat nur Feuer geklaut. Das wäre doch eine Strafe, wo ich sagen würde, na, Jesus, so mach's mit diesem Lump Paulus. Das ist doch eine Strafe, die für die Nummer eins der Sünder doch schon angemessen wäre, oder? Also da wurden andere schon anders bestraft. Und für die Nummer eins, dann richtig. Nicht so Jesus. Jesus begnadet Staatsfeind Nummer 1. Jesus begnadigt seinen größten Widersacher und gebraucht ihn für seine eigene Mission. Gnade, das ist das Schlüsselereignis für das Leben von Paulus. Vor zwei Wochen haben wir das Wort Gnade definiert mit dem Satz, Gott greift ein. Und das tut er bei Paulus. Er greift ein, er lässt ihn nicht einfach nur laufen, sondern er greift in dessen Leben ein, er stoppt ihn und er dreht ihn aktiv um, dass der fortan das tun muss, was Jesus will von ihm. Das geschah bei Paulus, indem er dieses helle Licht gesehen hat und er die Stimme von Jesus reden hörte, als er für ein paar Tage erblindete und gemerkt hat, dass er in der falschen Richtung unterwegs war. Und zwar konsequent um 180 Grad falsch. Und Jesus dreht ihn um in dieser Zeit. Er hat es unwissend getan, verblendet und im Unglauben. Aber Jesus begnadigt ihn dennoch. Die Nummer eins der Sünder erfährt Gnade. Mehr noch, er wird zukünftig in den Dienst Gottes gestellt. Den Galatern berichtet er später, dass diese Gnade an ihm bereits vor seiner Geburt am Wirken war. Wörtlich, doch Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt auserwählt und berufen. Was für Pläne hat Jesus? Oder die Volksbibel, die schreibt so richtig treffend in der Sprache der jungen Leute. Richtig genial. Ich habe Gottes Liebe live erlebt. Jesus Christus hat mit mir unendlich viel Geduld gehabt und wollte damit ein Zeichen setzen, dass wirklich jeder wieder mit Gott klarkommen kann, wenn er es nur will. Sein Angebot für ein Leben, das nie aufhört, gilt allen. Treffender kann man es ja gar nicht wiedergeben, was Paulus erlebt hat. Gott hat durch sein Eingreifen an der Nummer eins der Sünder ein Zeichen gesetzt, ein Exempel statuiert, das sich seither millionenfach wiederholt hat auf dieser Erde. Jeder kann mit Gott klarkommen. Jeder kann eine Beziehung zu Gott, dem himmlischen Vater, bekommen. Egal auf welchem Platz der Sünderliste du dich wiederfindest, wenn die Nummer eins schon klarkommen kann mit Gott, dann doch auch du. Gott reicht doch auch dir die Hand, um dir ewiges Leben zu schenken. Jeder hier in diesem Raum hat seinen Platz auf dieser imaginären Liste. Dort steht dein Name und bleibt bis zum Lebensende drauf. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, ob du jetzt weiter vorne stehst oder eher weiter hinten kommst. Die Nummer eins ist eh schon weg. Die kriegst auch du nicht mehr. Entscheidend ist nur, dass hinter deinem Namen, so wie bei Paulus, dieses rote G erscheint. Gnade. Darauf kommt es an. Diese Person auf der Sündercharts wird freigesprochen. Diese Sünde wiegt nicht mehr. Gnade. Diese Person ist begnadigt, die Schuld ist gesühnt, die Strafe für die Trennung von Gott mit all ihren schrecklichen Auswirkungen ist gezahlt, ein für allemal, unwiderruflich. Gnade genug. Und du allein weißt, welche Sünde dich auf deinen Platz gehievt hat, was so deinen Platz ausmacht. Du kennst dich ja selber. Aber was wäre das für ein Sonntag, wenn du heute hinter deinem Namen dieses G bekommst und aufleuchten siehst? Das könnte dein Schlüsselereignis heute werden. 1. Juli. Dein Gnadentag für die Nummer 4.728.478 der Sünderliste. Bevor wir gleich beim Abendmahl Brotstückchen und Traubensaft durch die Reihen geben, kannst du ein ganz einfaches Gebet sprechen, so ähnlich wie es in diesem Lied im Lobpreisblock vorher gesprochen wurde. Gott, sei mir Sünder gnädig. Jesus, du greifst in deiner Gnade heute in mein Leben ein. Ich will deine Hand erfassen. Halt mich fest. Ich will zu dir gehören. Und dann kannst du beim Abendmahl Gottes Liebe live erleben. Und für dich ganz persönlich in Anspruch nehmen, dass Jesus sein Leben für dich geopfert hat. Und du nicht nur auf einer imaginären Sünderliste stehst, sondern im Buch des Lebens. Und der Eintrag ist entscheidend. Der zählt. Nach der Liste fragt mal keiner mehr. Andere in diesem Raum hier haben diese Liebe schon früher erlebt. Liegt schon einige Jahre zurück vielleicht. Und stellen im Rückblick allein auf die letzte Zeit, den letzten 4 Wochen fest, ja, dass sie tatsächlich immer noch Sünder sind. Zwar begnadigt, da leuchtet dieses G schon seit einiger Zeit auf, aber dennoch merkt sie, oh, so der Hit war es wieder nicht in den letzten 4 Wochen. Da ist es wichtig, sich vor dem Abendmahl und generell, nicht nur wegen des Abendmahls, sondern immer wieder seiner Schuld zu stellen, sie Gott zu bekennen, sie zu bereuen mit einem Gebet, dass er sie vergibt. Und das ist so unabhängig davon, wie viel Sünde nachher in der Stille vor Gott ausgebreitet wird. Es kann ein Misthaufen werden, ach so groß bis unter die Decke oder noch mehr, das ist völlig egal. Es gibt auch hier Gnade genug für jeden Einzelnen von uns hier. Und manchen geht es nochmal anders. Denen geht es vielleicht so, wie es Paulus erlebt hat während seines ganzen Lebens. Paulus musste erleben, dass Gnade nicht heißt, dass damit sein früheres Leben ausgelöscht wird. Nein, alle seine Schuld war vergeben, hat rechtlich keine Bedeutung mehr. Die zählt nicht mehr vor Gott, die wiegt nicht mehr, die ist beglichen. Und trotzdem war die Erinnerung noch da. Dieses schlechte Gewissen. Paulus, obwohl die Schuld vergeben war, bekam seine Vergangenheit nie mehr richtig los. Immer wieder kommt er darauf zu sprechen, bis zu seinem Lebensende. Immer wieder redet er davon. Und ich kann es mir gut vorstellen, wie der Teufel ihn mit dieser Vergangenheit immer wieder einschüchtern, ihn kaltstellen wollte. Wie der Teufel des Engels ihm sein Versagen, was zu seiner Biografie wirklich gehört, ihm immer wieder um die Ohren schlägt. Und Paulus weiß genau, all diese Vorwürfe, die stimmen. Ich war wirklich einer, der um 180 Grad verdreht lebte. Der Teufel hat recht. Und diese Erkenntnis ist so zermürbend, fleht, dass diese Angriffe aufhören sollen und hört dann von Jesus den aufmunternden Satz: Paulus, meine Gnade ist genug. Auch wenn deine Erinnerung dich immer wieder fertig macht und dieses schlechte Gewissen immer wieder auftritt, meine Gnade ist genug für dich. Diese Erinnerung an dein Versagen kannst du immer meine Gnade entgegenhalten. Ich habe dich begnadigt, darauf kannst du dich verlassen. Und vielleicht wirst auch du immer wieder mit deiner Schuld konfrontiert, weil du halt diese Ehe in den Sand gesetzt hast, holst dich immer wieder ein. Oder weil du dieses Kind abgetrieben hast. Oder weil du mit dem Nachbarn dich nicht mehr versöhnen konntest, bevor er gestorben ist. Oh, da hast du dein Thema. Du kannst dieses Abendmahl nehmen als Bestätigung dafür, dass auch selbst die Schuld, an die du immer wieder erinnert wirst, unter Gottes Gnade steht. Selbst für diese Schuld ist Gnade genug. Jeder hier in diesem Raum soll das angesichts dieser unbeschreiblichen Gnade Gottes ebenfalls erfahren können, so wie es Paulus formuliert. Der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Da gibt es doch nichts Schöneres, als gerade bei einer Abendmahlsfeier genau das so erleben zu können. Gnade genug für mich, für mein Leben, egal auf welchem Platz ich mich befinde, Gnade genug. Alle Sünde wiegt nicht mehr. Lasst uns beten. Jesus, bei manchen lief jetzt hier in diesen letzten Minuten so ein Film ab. Und da hast du uns konfrontiert mit unserem Leben und gerade mit dieser Schuld, die uns eigentlich disqualifiziert, die uns in die Hölle schickt, geradewegs, weil wir keinen Raum mehr haben bei dir, keinen Platz, weil du als der Heilige, der Makellose, der Reine keinen Sünder neben dir brauchen kannst. Und das ist ernüchternd, Jesus, dass wir es nicht gepackt haben, nicht auf diese Liste zu kommen. Aber ich bin dir so von Herzen dankbar dafür, dass du uns mit deiner Gnade erreichen möchtest, jetzt an diesem Vormittag, dass du auch in unser Leben eingreifen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Abendmahl jetzt zu so einem spürbaren, erlebbaren Eingriff wird von dir, dass du uns packst und festhältst und wir dir unsere Hand sehnsüchtig entgegenstrecken, um von dir gehalten zu werden und deine Gnade zu schmecken. Wenn wir das Brot in unseren Gaumen spüren und den Traubensaft die Kehle hinunterrinnen spüren, bist das du in deiner Gnade? Lass es erleben, wie köstlich es ist, von dir begnadigt zu sein. Lass das auch für uns ein Schlüsselerlebnis werden, dass selbst durch unsere dunklen Stunden und durch diese Wüstenzeiten hindurch trägt und wir merken, du hast uns in deiner Gnade letztlich gut im Griff. Lass das für jeden von uns hier so erlebbar werden. Amen.